Während meines Mathematikstudiums habe ich als Softwareentwickler gearbeitet. Also auf der einen Seite habe ich Mathematik studiert und gleichzeitig als Softwareentwickler in einem Softwareunternehmen. Und wir hatten unter anderem eine Kirche als Kunden. Ja? Und die hatte uns beauftragt, eine Internetseite zu programmieren. Ich bin dann völlig unbedarft an die Sache rangegangen und habe die Seite designt, so wie sie mehr oder weniger vorgegeben war. Und dann meinem Vorgesetzten gegeben, dass der sich das mal anguckt, was ich gemacht habe. Und der kam dann irgendwann auf mich zu und meinte, ja du, das ist gut, so von der Funktion, das ist gut. Aber du musst ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, die du verwendest, weil Christen reagieren auf manche Begriffe allergisch. Was hatte ich gemacht? Ein Teil von dieser Website war, einen Zeitraum einzugrenzen. Also der Benutzer sollte einen Zeitraum angeben. Ich hatte völlig logisch, was braucht man? Man braucht ein Startdatum und ein Enddatum. Man braucht eine Startzeit und eine Endzeit, genau. Also hatte ich angegeben als Schrift, bitte grenzen Sie jetzt die Endzeit ein. Zum Glück hat mein Chef raufgeguckt. Warum sage ich das? Warum erzähle ich das? Weil er natürlich nicht Unrecht hat. Es gibt so Begriffe, zum Beispiel Endzeit, da reagieren Christen irgendwie komisch. Das ist ein Thema, das ist ein Begriff, der weckt bei vielen Angst und Unbehagen. Und die Frage, die wir heute nachgehen wollen, ist, sollte das so sein? Und ich glaube nämlich, wir müssen die Perspektive wechseln auf den Begriff, auf die Endzeit und fragen, welche Perspektive hatte denn Jesus auf die Endzeit und welche hat er gesagt, sollen wir haben? Was hat er uns nahegelegt, wie sollen wir auf die Endzeit schauen? Warum reden wir gerade heute über das Thema? Ist immer so, wenn Dinge passieren, wie zum Beispiel Erdbeben oder Kriege, dann kommt das Thema immer wieder hoch. Ja, weil es natürlich die Dinge sind, die Jesus gesagt hat, dass sie passieren würden. Und deswegen ist das Thema auch jetzt gerade wichtig, weil wir haben Kriege, wir haben Erdbeben. Also ganz viele von diesen Dingen sind da. Auch Verfolgung weltweit von Christen, bei uns nicht. Aber weltweit können wir das ja beobachten. Und wir werden nicht das ganze Thema heute erschlagen können, dafür ist es viel zu groß, aber es ist trotzdem wichtig. Und ich möchte euch heute ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wenn ihr selber euch mit diesem Thema auseinandersetzen wollt und in der Bibel lesen wollt, Dinge, die ihr beachten solltet aus meiner Sicht. Vor allem aber geht es mir heute eben, wie gesagt, um die Perspektive. Was bedeutet Endzeit? Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, wir wissen, Jesus kommt eines Tages wieder. Wir wissen nicht wann. Er hat gesagt, niemand weiß es. Brauchen also auch nicht versuchen, es auszurechnen. Er sagt, niemand weiß es, außer der Vater. Aber er kommt irgendwann wieder. Und vorher passieren aber einige Dinge. Diese Zeit davor, manchmal auch ein bisschen danach, die nennt man Endzeit. Was man dazu vor allem lesen muss, wenn du dich mit dem Thema befassen möchtest, du musst natürlich das biblische Buch der Offenbarung lesen. Das ist wesentlich, was sich mit dem Thema befasst. Du musst aber genauso Hesekiel und Daniel lesen. Die beiden prophetischen Bücher aus dem Alten Testament. Weil ganz viele Bilder, die die Offenbarung benutzt, die kommen in diesen Büchern vor, in Hesekiel und Daniel. Außerdem müsstest du eigentlich streng genommen noch Jesaja lesen, weil der auch viel über die Zeit schreibt und Jeremia und auch die kleinen Propheten zum Teil. Also viel, was man lesen muss. Es gibt außerdem, das ist aus meiner Sicht wichtig zu beachten, jawohl, es gibt drei verschiedene Hauptinterpretationsmodelle von der Endzeit. Die müsst ihr euch nicht merken, ich will nur, dass ihr es mal gehört habt, damit ihr seht, das ist ein komplexes Thema. Ja. Es gibt vor allem drei, die nennen sich Prämillenniarismus, Postmillenniarismus, ja, ich kriege den Begriff heute nicht hin, und Amillenniarismus. Der Unterschied ist im Wesentlichen die Frage, kommt Jesus vor dem tausendjährigen Reich oder nach dem tausendjährigen Reich wieder? Je nachdem, welche Stellen man wie gewichtet und wie man die Bibel liest, kommt man zu unterschiedlichen Interpretationen. Ja, müsst ihr einfach nur wissen, sind von unterschiedlichen Kirchen werden unterschiedliche Interpretationen vertreten. Also Prämillenniarismus wäre zum Beispiel zu sagen, Jesus kommt vor dem Millennium wieder. Der Postmillenniarismus sagt, Jesus kommt danach erst wieder, nach dem tausendjährigen Reich. um dann auch das jüngste Gericht zu halten. Und der Amillennialismus, der sagt, dass das tausendjährige Reich, das ist symbolisch, das ist nicht ein tatsächlich physisches Königreich auf Erden. Also so viel, wenn du dich mit dem Thema befassen möchtest, und das ist ein wichtiges Thema, weil das eine große Versprechen ist, was Jesus gegeben hat, was noch nicht erfüllt ist. Befass dich mit dem Thema, lies Hesekiel, Daniel, die Offenbarung und hab ein bisschen im Hinterkopf, es gibt so diese drei Interpretationen. Wenn man das googelt, da kann man auch schnell gute Erklärungen für finden, mit Belegen aus der Bibel, wie die festgemacht werden. Warum sollte man jetzt Angst haben davor? Das klingt ja erstmal alles relativ trocken und nüchtern. Ich habe ja angefangen, das ist ein Begriff, der auf Christen wie so ein bisschen Unbehagen auslöst. Warum ist dem so? Dazu schauen wir mal in Matthäus 24, was Jesus gesagt hat. Und dann wird das relativ schnell klar, warum dem so ist. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Fährt weiter fort. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jener. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Jesus fährt noch ein bisschen weiter fort, malt es noch ein bisschen mehr aus, dass eine große Bedrängnis kommt, wie man das nennt, also eine große Verfolgung der Christen. Okay? Deswegen löst der Begriff Unbehagen aus. Ja? Weil wenn man daran denkt, sagen wir, es ist jetzt die Endzeit. Ich meine, es spricht ja viel dafür. Hungersnöte haben wir in Afrika furchtbar. Erdbeben haben wir jetzt gerade auch erst wieder gehabt, aber auch andauernd. Kriege, was auf der anderen Folie stand, haben wir auch. Also die Dinge sind ja irgendwie schon da. Und wie Jesus sagt, eben, das spitzt sich zu, es wird schlimmer. Also es ist natürlich darauf, mit Angst zu reagieren. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Und ich zeige gleich, warum. Und ich glaube, wir brauchen eine andere Perspektive auf diese Zeit, als diese Perspektive der Angst, es wird alles ganz schlimm und wir werden verfolgt werden. Das sehe ich leider häufig bei Menschen, die sich viel mit dem Thema auseinandersetzen, dass diese Angst sich breit macht. Dass es auch zu einer gewissen Weltflucht führt. Wenn man sagt, es wird alles so schlimm und die Menschen werden sowieso alle gegen uns sein und deswegen versuchen wir uns daraus zurückzuziehen und möglichst uns abzukapseln, uns irgendwie vorzubereiten. Ich meine, dass jemand ganz viel Proviant sich anlegt zum Beispiel, kann nicht grundsätzlich Falsches, aber nicht aus dieser Angst heraus passieren sollte. Nachdem Jesus diese ganzen Zeichen aufzählt, schließt er diese Endzeitrede ab in Matthäus 24 und 25 mit mehreren Gleichnissen, eine ganze Reihe von Gleichnissen. Und die haben alle dieselbe Pointe. Die Gleichnisse von den 10 Talenten, von den anvertrauten Talenten, das Gleichnis von den Brautjungfern, auch von dem treuen und dem bösen Knecht. Noch andere. Wer die Gleichnisse kennt, der weiß schon, worauf ich hinaus will. Ich lese mal das von dem Knechten vor. Für die es nicht wissen, die Pointe ist, wie gesagt, bei den Gleichnissen allen dieselbe. Jesus führt nach dieser Endzeitrede dieses Gleichnis an. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus sagt diese ganzen Dinge nicht, damit wir Angst haben. In dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, da sagt er auch schon, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Jesus sagt uns die Dinge, damit wir wissen, was kommt, aber nicht, damit wir Angst haben. Er sagt, wir sollen keine Angst haben, trotz der Dinge, die kommen. Was sollen wir stattdessen machen? Wir sollen weiter in der Nachfolge treu sein. Er sagt, ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme, ihr wisst das nicht. Darum geht weiter treu in der Nachfolge, ungeachtet dessen, was passiert. Habt keine Angst vor dem, was passiert. Es kommen schlimme Zeiten, die werden schwierig. Aber geht weiter in dem Dienst, in den ich euch gestellt habe. Das ist die Perspektive, die Jesus uns vormalt, die er uns zeigt. Die Perspektive, die wir haben sollen. Darum, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, mit der Endzeit, hab diese Perspektive im Hinterkopf. Was will Jesus, warum sagt er uns diese Dinge? Nicht, damit wir Angst davor haben. Nicht, damit wir Angst haben vor dem, was passieren wird. Ich glaube, das Problem an dieser anderen Perspektive ist, dass es eine Perspektive, die ist von mir auf mich selber. Ich schaue diese Zeichen der Endzeit und überlege, was macht das mit mir? Ja, wie werde ich da drin dastehen? Wie wird es mir dann gehen in dieser Zeit? Und das ist ganz, ganz typisch für die Perspektive der Sünde. Die Sünde führt uns immer dazu, dass wir von uns auf uns selber schauen. Dass wir gar nicht anders können, als uns selbst zu betrachten. Aber es ist nie die Perspektive von Jesus. Jesus bleibt nie da stehen, dass er nur sagt, schaut auf euch selbst. Dafür dieses Bild, das nennt sich kleinsche Flasche. Die hat nur eine Oberfläche, weil die in sich selbst gekrümmt ist. Finde ich irgendwie cool. Also als Bild nur dieses in sich selbst gekrümmt zu sein. Luther hat es, glaube ich, genannt, dieses in sich selbst gekrümmte Herz. Und das gilt nicht nur für die Endzeit so. Das ist grundsätzlich ein Problem, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht nur diese Perspektive von uns auf uns selbst haben. Und es gilt für Dinge, die wir für heilig halten, genauso wie für profane Dinge. Ich kann ins Gebet gehen und die ganze Zeit nur auf mich selber schauen. Ich kann die ganze Zeit nur dafür beten, Herr, schau mal, wie es mir geht, schau mal, was ich mir wünsche. Ich kann sogar eine Liste haben mit Menschen, für die ich bete und trotzdem eigentlich die ganze Zeit nur auf mich selber schauen dabei. Was tragisch ist, weil Gebet sollte doch genau der Zeitraum sein, wo wir uns auf Gott ausrichten. Also wo ich ins Gebet gehe und frage Gott, was ist dir gerade wichtig? Was möchtest du gerade, wofür ich bete? Also nicht auf sich selbst zu schauen. Versteht, diese Perspektive, die muss nach außen geöffnet werden. Nicht nur auf mich, sondern nach draußen zu Gott. Erstes zu ihm und dann zu meinem Nächsten. Genauso kann das im Gottesdienst sein. Wenn wir im Gottesdienst, da kannst du hier sitzen und nur fragen, okay, was bringt mir das jetzt gerade? Anstatt zu fragen, er hat es Gott, was ich gerade tue. Er hat es ihn, was ich morgens tue. Weil er hat es ihn, was ich nach dem Gottesdienst tue. Für mich einfach ein griffiges Beispiel dafür, wenn der Gottesdienst vorbei ist, mit wem redest du dann? Und ich behaupte, die meisten, und mir geht es genauso, die reden mit den Freunden, mit denen man immer redet, mit denen man sich gut versteht. Aber das ist ja diese Perspektive von mir auf mich selber. Also ich schaue nur, was tut mir gerade gut, was brauche ich und nicht, was braucht jemand anders. Gibt es vielleicht jemanden, der alleine dasteht, der niemanden hat zum Reden? Gibt es jemanden, für den ich vielleicht ein Wort haben sollte, den ich ermutigen sollte, dem ich beistehen sollte? Genauso im Bibellesen. Ich kann die Geschichte von David und Goliath lesen und sofort auf mich gucken. Sagen, okay, was sagt mir diese Geschichte? Ja, was hat die mit mir zu tun? Aber die hat erstmal gar nichts mit dir zu tun. Das ist eine Geschichte, wie Gott sich verherrlicht hat. Zu der Zeit an dem Hirten David. Erstmal nicht über dich. Erstmal geht es um David und Goliath und darum, wie Gott sich an ihm verherrlicht, dadurch, dass er zeigt, dass er auch dem Schwächsten beisteht. Das ist dann natürlich auch, können wir auch auf uns beziehen, aber es sollte nicht der einzige Schritt sein, den wir tun. Wir sollten immer fragen, Herr, was sagt mir das über dich, was sagt mir das über deine Braut? Also diese Perspektive, glaube ich, müssen wir weiten, nicht von uns auf uns selber schauen, sondern von mir zu Gott und von da aus zu meinem Nächsten. Wie kommen wir da raus? Also wie schaffen wir das, von diesem in sich gekrümmten, auf sich selber schauen, hinauszuschauen, wegzubrechen davon? Ich glaube, wenn die Frage nach Befreiung ist, dann ist die Antwort immer durch das Kreuz. Es ist die Liebe, die uns zur Liebe befreit. Dadurch, dass wir geliebt werden und dass wir dessen gewahr werden, dass wir dessen bewusst werden, dadurch werden wir selber zur Liebe fähig. Dadurch, dass ich verstehe und immer mehr verstehe und darin wachse in diesem Verständnis, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, dadurch werde ich fähig, andere zu lieben. Und das, wo wir immer wieder rumringen müssen, was wir immer wieder vertiefen müssen, wo wir immer mehr wachsen müssen in diesem Verständnis, es gibt einen Gott, der liebt mich absolut bedingungslos, ohne jede Bedingung, und nichts auf der Welt wird das daran etwas ändern. Es gibt nichts, was du tun kannst, was seine Liebe mindert. Es gibt auch nichts, was du nicht tust, was seine Liebe mindert. Gleichbedeutend übrigens, du kannst auch nichts tun, dass er dich mehr liebt. Gott hat Paulus nicht mehr geliebt, als er dich liebt. Wurde es vielleicht der größte Missionar und Evangelist war, den es jemals gab und jemals geben wird, trotzdem liebte Gott Paulus nicht mehr als dich. Er liebt dich genauso, genauso bedingungslos, mit derselben Größe, mit derselben Liebe. Das ist das Wesen der Liebe, dass es nicht auf die Person schaut, sondern sich einfach frei verschenkt. Und das ist genau das, was am Kreuz geschehen ist. Gott hat sich verschenkt für uns, für die Versöhnung mit uns. Da hat er bewiesen, da hat er gezeigt, dass ihm alles daran liegt. Er würde auch jederzeit wieder dieses Opfer geben, wenn es nötig wäre, dieses Opfer zu geben. Aber wir wissen, er ist gestorben für uns und darum sind wir mit ihm versöhnt. Und weil wir wissen, dass er diese Liebe für uns hat, da wissen wir auch, dass wir nicht uns Sorgen machen brauchen. Versteht ihr? Wenn es diesen Gott wirklich gibt, der uns so sehr liebt, der uns über alles liebt und der nicht anders kann, als uns zu lieben, mit einer Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen, gar nicht ausmalen können, dann muss ich doch keine Angst haben vor der Zukunft, vor dem, was passiert. Es kann trotzdem schwierig werden, es kann trotzdem herausfordernd werden. Aber ich weiß, es gibt einen Gott, der mich mit einer Fürsorge liebt. Er sorgt sich mehr um dich, als du dich um dich selber sorgst. So groß ist seine Liebe. Und das befreit uns eben, nicht mehr auf uns selber zu schauen. Das befreit uns, auf den anderen zu schauen. Auf Gott zu schauen und auf den Nächsten. Weil ich weiß, dass ich nicht um mich selber Sorgen brauche, kann ich anfangen, mich um andere zu sorgen. Ihr wisst ja, dass vor jetzt 2,5 Wochen meine zweite Tochter Tabea geboren wurde. Und völlig unzusammenhängend, aber zeitgleich hatte die Ältere, also Simone, starkes Fieber. Virusinfektion, keine Ahnung, war einfach Pech. Ja, und hatte hohes Fieber dadurch. Wie das eben so ist, wenn kleine Kinder hohes Fieber haben, die werden quengelig und die werden wirklich unangenehm. Und sie hat wirklich schlecht geschlafen in der Zeit, muss man sagen. Also sie hat auch früher schon schlecht geschlafen, aber es gab Nächte, da hat sie, ich denke, keine Dreiviertelstunde am Stück geschlafen und ist wieder aufgewacht, hat wieder geschrien und geweint. Und dann sitze ich, wir hatten das so aufgeteilt, dass ich mich um Simone kümmere, dass meine Frau sich um die Kleinere noch kümmern kann. Und dann sitze ich am Bett und du sitzt da und du kannst ja auch nichts tun. Du kannst ja auch nicht wirklich helfen. Ja, du kannst den Schmerz ja nicht wegnehmen, also leidest du einfach mit, versuchst zu beruhigen. Und ich sage euch, nach der zweiten oder dritten Nacht, wenn du so wenig geschlafen hast, irgendwann wirst du griesgrämig. Und ich habe mich geärgert. Ich dachte, meine Güte, vielleicht habe ich es auch gesagt. Kannst du nicht einfach ruhig sein? Kannst du nicht einfach schlafen? Ich kann dir nicht helfen. Schlaf doch einfach. Die braucht den Schlaf ja auch. Dann ärgerst du dich. Du willst ja auch schlafen. Du willst ja selber schlafen. Und irgendwann habe ich angefangen, mich über mich selber zu ärgern, weil ich dachte, meine Güte, meine eigene Tochter, die leidet so sehr. Mir fällt nichts Besseres ein, als um meinen eigenen Schlaf mir Sorgen zu machen. Das ist genau dieses, von mir selbst auf mich selbst gucken. Völlig, völlig unfähig, auf den anderen zu sehen. Ich gebe zu, es hat 2-3 Nächte gedauert, bis ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin. bis mir die Bibelstelle eingefallen ist. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und in dem Moment musste ich eine Entscheidung fällen und die habe ich gefällt, dass ich gesagt habe, ja, die Situation ist gerade absolut furchtbar. Ich bin völlig fertig. Ich meine, alles tut mir weh, weil ich die Kleine dann tagsüber auch immer rumtragen musste, damit sie nicht quengelt. Mir hat alles wehgetan. Ich war müde und ich wollte schlafen. Ich habe gesagt, Herr, aber ich vertraue dir, wenn du sagst, alles muss mir zum Besten dienen, dann selbst diese Situation, auch die muss mir zum Besten dienen. Obwohl ich es überhaupt nicht sehen kann und überhaupt nicht verstehe. Aber ich glaube, du sitzt neben mir und du leidest mit mir mit. Das ist der Gott, den wir haben. Und als ich das gesagt hatte im Gebet, da konnte ich wieder mich meiner Tochter zuwenden und ihr wieder liebevoll begegnen und wieder mit ihr leiden. Weil ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine in dieser Situation. Jesus ist bei mir. Und er leidet mit mir mit. Und er sieht das, was ich durchmache. Und genauso möchte ich das für deine Situation, was auch immer das ist, was auch immer, wo auch immer du gerade drin stehst, persönlich, sei es Krankheit und Schmerz, sei es eine Trennung, sei es Einsamkeit, sei es Arbeitslosigkeit, was auch immer. Für dich gilt das genauso. Wenn du durch Jesus mit Gott versöhnt bist, dann hast du dieses Versprechen genauso. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Das hat er gesagt, das verspricht er dir. Und darauf kannst du dich genauso berufen, und daran musst du genauso festhalten. Gott ist Liebe und er lässt nicht zu, was uns nicht zum Besten dienen muss, weil er das sagt. Und sein Arm ist nicht zu kurz, ist nicht zu schwach, um zu helfen. Das gilt dann natürlich genauso für eine Endzeit, die kommen mag oder vielleicht schon da ist, ist doch völlig egal. Er ist doch dann nicht schwächer, als er jetzt ist. Er ist immer allmächtig und Gott ändert sich nicht. Er ist immer liebevoll und er ändert sich nicht. Er ist bei dir, egal in welcher Situation, in der du stehst. Was du tun musst, ist ihm das Glauben, ist ihm Vertrauen, dass er bei dir ist. Ihm Vertrauen, Gott, auch wenn ich es überhaupt nicht sehen kann, auch wenn ich es überhaupt nicht glauben, nicht fassen kann, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass es wirklich wahr ist, dass du mich liebst. Ich vertraue dir, dass es wirklich wahr ist, dass alle Dinge mir zum Besten dienen müssen. Selbst die furchtbarsten, selbst die absolut schlimmsten. Und das ist immer wieder ein Kampf. Ja, also ich hatte seitdem auch wieder Nächte, wo ich daran wieder gezweifelt habe. Es ist immer wieder ein Kampf. Aber es ist immer wieder ein Kampf, den wir für uns entscheiden können, wenn wir entscheiden, ihm zu vertrauen. Und das sollten wir tun, das sollten wir wirklich, wirklich tun. Und dann werden wir eben fähig, nach draußen zu gucken. Dann wirst du fähig, auf deinen Nächsten zu gucken. Nicht dieses in sich Gekrümmte, sondern dann kannst du auf deinen Sitznachbarn gucken. Wie geht's dem, was braucht der? Du kannst auf deinen Kollegen schauen, der gemobbt wird, oder den Außenseiter in deiner Schulklasse oder was auch immer. Jesus hat uns gesagt, dass wir sein Werk fortführen sollen in dieser Zeit. Nicht auf die Nöte schauen, nicht auf das schauen, was schlecht ist, sondern weitermachen den Dienst, in dem wir stehen. Die Liebe Gottes in diese Welt bringen. Wir haben wunderbaren Gott, wirklich wunderbaren Gott. Und ich freue mich, dass ich über diesen Gott predigen darf. Ich denke, ich müsste einen anderen Gott predigen, das wäre furchtbar. Nein, aber der Gott, der ist wirklich wunderbar. Auf den dürfen wir schauen. Auf den dürfen wir immer wieder zugehen. Der geht garantiert auch auf dich zu. Darum, bis er wiederkommt, lasst uns treue Knechte sein. Nicht ängstlich, sondern voller Erwartung. Erwartung, dass er wiederkommt und Erwartung, er trägt uns auch durch bis zu dieser Zeit. Amen.